Ich finde das ganz nett, wenn Geheimnisse gehalten werden können. Manche Kinder sagen dann scherzhaft, ich verrate dir auch nicht, was ich dir schenke, dass das ein und dann kommt irgendwas ist. Es ist ganz schön schwer, so Geheimnisse festzuhalten. Das Geheimnis Gottes ist Jesus. Und da ging es auch geheimnisvoll zu. Schon vor der Geburt heißt es hier, dass Gott ein Geheimnis bereitet. Und das hat er ziemlich intensiv verpackt. Hier steht das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Dieses Geheimnis hat er verpackt, nämlich diesen ewigen Sohn Gottes, hat er verpackt in die Gestalt eines Menschen. Viele meinen ja, Jesus wäre erst auf die Welt gekommen, als er geboren wurde. Aber wenn man mal das Johannesevangelium von Anfang an liest, merkt man, dass Jesus sogar die Welt geschaffen hat. Das heißt, er ist nicht erst entstanden, als er Mensch wurde, sondern da hat er sozusagen nur die äußere Umhüllung eines Menschen angenommen und hat darin das Geheimnis Gottes verdeutlicht. Geheimnisse sind so lange geheimnisvoll, bis sie gelüftet werden. Wir waren früher öfters mal in Österreich und bei einem gewissen Restaurant gab es immer so ein Hausgeheimnis. So eine tolle Schlachtplatte und oben ein riesiger Eierkuchen drüber, der alles verdeckte, sodass man nicht erkennen konnte, was drunter war. Wenn man das aber weggenommen hat, hat sich das Geheimnis gelüftet. Ich denke, dass sich heute Abend manche Geschenkgeheimnisse lüften. Und damals für die Hirten, das hatte ich gerade vorgelesen, hat sich das Geheimnis gelüftet, wer dieser Messias sein würde, auf den alle warteten in Israel. Es sollte jemand sein, der Blinden die Augen öffnet, der lahme Leute heilt, der dämonisch Besessene befreit. Einer, der in Israel viel Bedeutung hat, der diesem Volk zu einer neuen Qualität verhilft und dessen Licht sogar in die ganze Welt leuchtet. Alle Menschen der ganzen Erde würden gesegnet sein durch diesen Mann. Den haben sie erwartet, aber sie wussten nicht, wer es ist. Sie wussten nur, er sollte in Bethlehem geboren werden. Und dann kam dieser Engel zu den Hirten und sagte, macht euch auf, dann werdet ihr das Geheimnis kennenlernen. Und dann gingen sie zu diesem Stall und fanden Jesus, ein unbedeutendes kleines Kind. Aber sie haben gemerkt, das ist das Geheimnis Gottes. Das heißt, dieses Geheimnis wurde nicht zu ihnen gebracht, sondern sie mussten zu diesem Geheimnis gehen. Sie mussten es selbst lüften. Und hier heißt es, dass in Jesus, wenn wir ihn kennenlernen, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Sicher interessant, wenn wir Jesus kennenlernen, lernen wir einen Schatz kennen. Ich vermute, dass heute Abend auch eine ganze Reihe Bücher verschenkt werden. Und gerade so in Jugendbüchern werden öfters Schatzsuchen beschrieben. Da hat jemand so eine alte Landkarte gefunden mit Resten von irgendeiner Schatzangabe und dann macht er sich auf, ihn zu suchen. Oder so richtig erwachsene Leute bemühen sich zum Beispiel, die 1912 gesunkene Titanic zu heben, weil sie vermuten, dass in den Tresoren dieses Schiffes noch viele Juwelen der damaligen Ehrengäste lagern könnten, die sie dann als Schatz heben könnten. Bei all dem wird deutlich, Schätze zu finden und zu heben, erfordert Einsatz. Vor Jahren hatten wir Bekannte nicht an diesem Ort, als es noch kein Lotto gab, sondern nur Toto. Und da verglichen die alle Zahlen und da stimmte jede einzelne Zahl. Und damals konnte man da noch mit mehr gewinnen als heute, noch über 100.000 Mark. Und sie waren begeistert, wir haben diesmal alle richtig. Und dann kramten sie den Einzahlungsschein hervor. Und siehe da, da hing der Rest des Formulars auch noch dran. Sie hatten nämlich vergessen, ihn einzuzahlen. Es war eine Freude für 2 Minuten. Und dann kam eine umso größere Enttäuschung. Sie hatten erstmals alle richtig, aber sie hatten den Einsatz verpasst. Wenn jemand einen Schatz haben möchte, muss er auch einen Einsatz bringen, sonst kriegt er ihn nicht. Und sie haben in diesem Fall den Schatz ihres Toto-Gewinns verpasst, weil der Einsatz fehlte. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was der Name Bethlehem auf Deutsch bedeutet, das ist ja ein hebräischer Name. Lechem heißt Brot und Beth heißt das Haus. Heißt eigentlich Brothaus oder heute würde man sagen Backstube. Und bei Gott gibt es ja keinen Zufall. Jesus hat sich später selbst bezeichnet und sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Ich finde es kein Zufall, dass das Brot des Lebens in der Stadt, die Brothaus heißt, geboren wurde. Das Wichtigste, wenn ich Brot habe, ist, dass ich es esse. Neuerdings backen viele Leute ihr Brot selbst, das macht Freude. Aber um diese Freude kennenzulernen, muss ich das Brot selbst essen. Ernährung hängt mit Nahrungsaufnahme zusammen. Glauben hängt mit Christusaufnahme zusammen. Ich wiederhole das nochmal. Ernährung, ist klar, hängt mit Nahrungsaufnahme zusammen. Brot kann ich ja nur genießen, wenn ich es aufnehme. Und Glauben hängt mit Christusaufnahme zusammen. Denn er sagte ja, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn wir an Schätze denken, dann denken wir oft an Diamanten. Ich persönlich meine, dass Brot viel wertvoller ist als Diamanten. Von Diamanten kann ich mich nicht ernähren. Ich kann sie höchstens umsetzen gegen etwas anderes. Während Brot kann ich jeden Tag essen und freue mich darüber. Christus sagt also, ich bin das Brot des Lebens. Und Glauben bedeutet nicht, dass ich bestimmte Dinge für wahr halte, sondern dass ich Christus in mein Leben aufnehme, ihn hereinhole und sage, bitte lebe in mir. Wenn ich ihn kennenlerne, dann lüftet sich dieses Geheimnis, wer er ist. Dann weiß ich, er ist der größte Schatz Gottes für mich. Wer Christus kennt, findet den Sinn seines Lebens. Es ist erstaunlich, ich kenne mich in moderner Literatur nicht allzu gut aus, nur einige berühmte Namen. Sie haben alle keinen Lebenssinn anzubeten. Wer Christus kennt, lernt den Sinn seines Lebens kennen, dass er mit Christus im Herzen für Gott lebt. Er lernt Vergebung kennen. Ich würde mich freuen, wenn jeder, der heute Abend hier ist, in seinem Herzen Vergebung erfahren würde für Dinge, die vielleicht irgendwo schief liegen. Vielleicht schon 50 Jahre zurück, vielleicht schon 70 Jahre zurück. Und wenn er die Vergebung nicht nur für sich empfängt, sondern wenn jeder, der heute Abend hier wäre, jedem, der ihn einmal verletzt hat oder beleidigt hat oder betrogen oder übervorteilt hat, wenn er ihm heute Abend vergeben könnte, weil er durch Jesus diesen Schatz der Vergebung kennenlernt. Wer Jesus findet, der betet anders, der merkt, dass Gott Gebete erhört. Dass er nicht nur immer dieselben Formeln wiederholt, sondern dass er ganz frei mit Jesus Christus spricht und merkt, dass das Echo hat, dass etwas geschieht. Wer Jesus kennt, erfährt, dass Gott sein Leben führt, dass hinter allem kein anonymes Schicksal steht, sondern ein persönlicher Gott, der ihn liebt. Wer Jesus kennt, findet eine größere innere Ruhe, als er sie vorher hatte, weil er die vielen Sorgen, die er hat, abgeben kann an einen allmächtigen Gott. Wer Jesus kennt, findet einen neuen Zugang zur Bibel und ihren persönlichen Zusagen und ihrer Prophetie. Der ist nicht mehr ratlos in der Lage, in der unsere Weltpolitik im Moment steht, weil er weiß, dass der Name Advent auch bedeutet, dass dieser Jesus Christus wiederkommen wird und dass er sich die Welt nicht entreißen lässt. Wer Jesus kennt, der lernt andere Mitglieder der Familie Gottes kennen, das heißt andere Christen. Viele lassen sich statt von diesem Schatz von Glasperlen verdrösten. Als die Europäer nach Amerika kamen oder diese karibischen Inseln besetzten, haben sie viele der Indianer hinters Licht geführt, indem sie ihnen wertlose Glasperlen anboten und sagten, das sind Schätze in unserem Land. Und wenn ihr die Perlen habt, verkauft uns doch bitte euer Land dafür. Und da wurden sie für diese Perlen oder für Feuerwasser betrogen und haben ihr Land verkauft für nichts. Viele junge Menschen meinen, der Schatz ihres Lebens wäre der freizügige Genuss ihrer Sexualität. Manche meint, der Schatz seines Lebens wäre seine Karriere. Manche meint, es wäre der Brillantring oder der echte Teppich oder die Zweitwohnung oder die wertvolle Briefmarkensammlung. Ich glaube, das war alles wichtig, was ich eben sagte. Aber für die Ewigkeit sind es nur Glasperlen. Die Briefmarkensammlung wird der Enkel kriegen, wenn der Opa stirbt oder der Sohn. Auf das Grab habe ich noch nie eine gelegt gesehen. Es ist wichtig zu prüfen, was ist ein Schatz in meinem Leben, ein Schatz der Weisheit steht hier, und was sind Glasperlen, was sehr schön funkelt, aber nichts bringt, auf Dauer gesehen nichts bringt. Ich finde auch Glasperlen schön, aber sie sind wertlos. Man kann ganz viele dafür für ganz wenig Geld kaufen. Viele heute möchten anstelle von Weisheit Wissen speichern. Vielleicht wird heute Abend mancher Computer verschenkt. Gerade so Spielcomputer oder so kleine Rechenmaschinen oder für Erwachsene dann Schachcomputer. Und dann denkt jemand, wenn ich das Wissen hätte, was in dieser Maschine steckt, dann wäre ich schon ganz schön schlau. Das technische Wissen der Menschheit verdoppelt sich zurzeit alle 3 bis 5 Jahre. Und gleichzeitig nimmt die allgemeine Ratlosigkeit zu. Wissen ist noch lange keine Weisheit. Und die Bibel bietet nicht neues Wissen an, sondern Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Zur Weisheit meines Lebens gehört auch dazu, dass ich Prioritäten setzen lerne. Ich las gerade vorhin den Bericht eines Fußballers, den Sie auch kennen, der Christ ist, Bum Kunçal. Er sagt, ich spiele bei einer Mannschaft, in der ich samstags spiele, damit ich sonntags Zeit habe, mit Christen Gemeinschaft zu haben und Gott zu loben oder sogar selbst zu predigen. Er hat Prioritäten gesetzt, wobei Gott ziemlich weit vorne steht. Es kann sein, dass Sie andere Prioritäten setzen. Gott schenkt Weisheit, das zu tun. Und hier steht, in Jesus haben wir Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich möchte ein Beispiel gebrauchen. Vielleicht wird heute Abend irgendein wertvolles Kleidungsstück verschenkt oder irgendetwas Schönes. Stellen Sie sich vor, anstelle dieses schönen Kleides, was Sie bekommen, da würden 3 Quadratmeter Stoff dort liegen mit einem Schnittmuster, etwas Näh, Garn und ein paar Knöpfen dazu. Und noch eine Schere. Da wären Sie vielleicht etwas ratlos, obwohl in diesem Schnittmuster genau dieses Kleid beschrieben wäre. Sie hätten sogar ein Bild davon, was Sie ja eigentlich geschenkt bekämen. Ich vergleiche dieses Schnittmuster und den Stoff in unserem Leben mit der Erkenntnis, die Gott uns schenkt. Manchmal zeigt mir Gott, wo es lang geht, was jetzt dran ist, was wichtig ist. Was ist sozusagen der Schnittmuster und der Stoff, aber es ist noch lange nicht das Kleid. Und Weisheit bedeutet, dass ich diese Erkenntnis, die Gott mir schenkt, anwenden kann, dass ich sie umsetze in ein praktisches Verhalten. Mit dem Stoff kann ich nicht spazieren gehen. Ich kann ihn zwar unter dem Arm tragen oder über den Tisch legen. Erst mit dem Kleid könnte ich mich sehen lassen, wenn ich eine Frau wäre, oder mit einem Anzug als Mann. Erkenntnis ist der Stoff, aber Weisheit ist das Kleid. Und deshalb ist es wichtig, dass Gott uns in Jesus Weisheit gibt für jeden Tag. Hier heißt es weiter, wer diesen Herrn empfangen hat, der wurzelt in ihm. Ich finde das schön, wenn jemand unter uns in diesem Jahr zum ersten Mal Weihnachten ganz neu feiert. Und es gibt einige unter uns, die Weihnachten dieses Jahr zum allerersten Mal ganz neu feiern, weil sie in diesem Jahr Jesus Christus neu kennengelernt haben. Die werden richtig froh sein, weil sie über diesen Tannenbaum hinausschauen zu dem Licht der Welt, zu Jesus. Und sagen, in diesem Jahr kenne ich ihn zum ersten Mal. Letztes Jahr habe ich Weihnachten auch schon gefeiert. Ich habe mich auch darüber gefreut. Aber ich habe in diesem Jahr es gelernt, mit Jesus zu reden, mit ihm zu leben. Und ich habe Erfahrungen gemacht und festgestellt, wie er mein Leben prägt und auch verändert. Für sie ist richtig Weihnacht geworden. Da steckt ja das Wort Weihenacht dahinter. Weihe heißt eigentlich, dass ich jemand etwas zur Verfügung stelle und sage, das ist nur für ihn da. Fahnenweihe hieß zum Beispiel, diese Fahne ist nur für diesen Staat da oder nur für diesen Verein da oder nur für dieses Bataillon da. Und Weihnacht hieß ja eigentlich, dass ich mein Leben Jesus Christus weihe. Das Wort Glauben, da steckt dieses deutsche Wort Geloben darin. Ich gelobe Gott, dass mein Leben ihm gehört. Das bedeutet Glauben. Und viele von uns, die heute Abend hier sind, oder vielleicht alle, werden glauben, dass es Gott gibt. Viele werden glauben, dass Jesus Bedeutung hat. Aber ich möchte jeden fragen, was bedeutet es für Sie oder für dich persönlich, Jesus Christus zu kennen? Was hat sich dadurch in deinem Leben verändert? Und das ist eigentlich die Frage, die hinter Weihnachten steht. Wir wissen ja nicht, wann Jesus geboren wurde. Der wurde irgendwann geboren. Ungefähr 5 vor Christus ist er geboren, eigentlich zeitlich gesehen. Wir können nicht genau sagen, welcher Monat das war oder welcher Tag. Irgendwelche urchristlichen Mönche oder haben dann das auf das Fest der Wintersonnenwende gelegt, weil sie sagten, er wird ohnehin schon gefeiert. Und da wir jetzt das Licht der Welt kennen, nicht nur die Wintersonnenwende feiern, dann feiern wir es doch an dieser Stelle. So ist Weihnachten dann auf den 25. Dezember gerutscht und Heiligabend auf den 24. Aber wenn mir irgendwo ein Licht aufgeht, hat es doch Auswirkungen in meinem Leben. Und deshalb war die Frage, was hat sich in Ihrem oder in deinem Leben verändert, dadurch, dass du Christus kennst? Hier steht, wie ihr ihn empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm. Wir kaufen jedes Jahr einen neuen Weihnachtsbaum, wahrscheinlich die meisten von uns auch, weil wir den alten nach 2 Wochen wieder wegwerfen. Weshalb? Weil er keine Wurzeln hat. Manche kaufen Bäume mit Wurzeln, die werfen den nach 2 Wochen dann nicht weg, sondern pflanzen ihn in den Garten oder in irgendeinen Kübel. Manche haben so einen Kübel, den sie sogar wieder reinholen oder den sie draußen schmecken. Wir werfen den immer wieder weg, weil dieser Baum keine Wurzeln hat. Wenn mein Leben mit Gott keine Wurzeln hat, dann bleibt es so bei einer weihnachtlichen Berührungszone mit ihm, wo selbst im Fernsehen von Bethlehem gesprochen wird, in irgendwelchen Wettbewerben, wo schöne Lieder gesungen werden, wo es mir Freude macht und nach 2 Wochen spätestens lege ich diese Berührungszone wieder ab, weil sie keine Wurzeln hat. Es wäre schön, wenn heute Abend jemand seinem Glauben Wurzeln gäbe, sodass er in Christus verwurzelt. Nicht in der evangelischen Kirche verwurzelt, das kann dazugehören, in Christus. Christus ist eine Person und er stärkt meinen Glauben, er tröstet mich jeden Tag und zeigt, wie es weitergeht. Ich finde das gut, Christus zu kennen, weil jeder Baum, der gesund ist, jedes Jahr neue Triebe bekommt. Ich vermute, dass Sie in Ihrer Umgebung ein paar Bäume haben und sehen werden, wie der im Frühjahr neue Triebe bekommt und jetzt schon Knospen da sind. Ich kann erwarten, wenn mein Leben in Christus verwurzelt, dass es jedes Jahr neue geistliche Triebe bekommt. Das heißt, ich merke, dass Jesus lebt, dass dieser Glaube echt ist. Und es wäre schön, wenn das viele von uns mitvollziehen und sich persönlich oder gemeintlich darüber freuen. Hier steht noch, dass wir darin gefestigt werden, wie wir gelehrt sind. Manche sind christlich gut gelehrt, andere nicht so stark gelehrt. Ich unterhielt mich mal mit einer Dame hier aus der Gemeinde, die so vor vielen Jahren schon zum Glauben an Jesus kam. Damals war das für sie ganz neu. Sie sagte, das habe ich ja noch nie gehört, dass ich Jesus in mein Leben aufnehmen kann. Ich bin so begeistert darüber und ich habe all die Schuld in meinem Leben ihm geben können. Und vieles hat angefangen, sich zu verändern. Und dann hat sie überlegt, habe ich das tatsächlich noch nie gehört? Und dann hat sie einmal ihre alten Konfirmandenordner rausgegraben von vor 20 Jahren. Und wissen Sie, was da drin stand? Da stand all das drin, was sie jetzt gerade gehört hätte. Und eben sagte sie, das ist ganz neu, das habe ich noch nie gehört. Aber da stand alles drin, sie konnte es nachlesen. Und sagte, damals habe ich gar nichts kapiert. Für mich war es ein Geheimnis, es war verborgen. Steht ja auch, alle Schätze der Weisheit sind in Christus verborgen. Das heißt, ich muss dieses Geheimnis lüften. Aber sie hat sich ein bisschen geschämt, dass sie das so spät verstanden hat und dann feststellen musste, eigentlich bin ich so schon gelehrt worden und habe es damals nicht verstanden. Es wäre also gut, an dieser biblischen Lehre festzuhalten und Christus kennenzulernen. Wer biblische Lehre annimmt, wird vor mancher menschlichen Lehre mit EE bewahrt. Es gibt heute so viele Leute, die sagen, du musst alle Schalen ablegen in deinem Leben. Du musst diese Schale der bürgerlichen Moral ablegen. Du musst freizügig leben. Du musst diese Schale der veralteten Wahrheit ablegen. Du musst ein bisschen gerissen und hart sein. Du musst, was weiß ich, noch für Schalen alles ablegen, bis dein guter Kern richtig klar rauskommt. Oder manche anderen Leute, die auch aus Frankfurter philosophischen Kreisen Unterstützung haben, die sagen, du musst erst unsere gesellschaftlichen Schalen einmal alle kaputt schlagen. So richtig alles kaputt machen, damit der gute Kern dann frei wird, der in unserer Gesellschaft steckt. Da gibt es ein nettes literarisches Beispiel, vielleicht kennen Sie es, wo ein junger Mann da stand und eine Zwiebel in der Hand hatte. Und er suchte nach dem Kern der Zwiebel. Und dann legte er die erste Schale ab, bekam eine nächste raus, die hat er auch weggenommen. Und dann eine übernächste und so hat er eine Schale nach der anderen entfernt. Und als er innen war, stellt er fest, das Innerste war auch eine Schale. Er hat keinen Kern gefunden. Und ich denke, dass viele Philosophie oder oft auch Psychologie unserer Tage oder Gesellschaftslehre sagt, lege diese Schale ab und die nächste Schale und irgendwann wird dieser gute Kern frei. Und da legen die Leute eine Schale ab und noch eine Schale und dann stellen sie fest, da wird gar nichts frei. Im Gegenteil, es wird immer kleiner, es wird immer enger und das, was ich suchte, finde ich gar nicht. Ich finde es gut, wenn Christus in meinem Herzen lebt, habe ich einen echten Kern, einen guten Kern. Das heißt nicht, dass ich fehlerfrei lebe, gar nicht. Aber ich habe einen guten Kern, der mir hilft. Und ich bemühe mich da nicht, alle Schalen abzulegen, sondern soweit sie gut sind, sie zu behalten. Aber ich bitte Christus, dass er in meinem Leben sich entfaltet. Und hier steht, dass diese Entfaltung mit Dank zu tun hat. Wachset im Glauben mit Dank. Glauben zielt zum Danken. Ich vermute, dass heute Abend viel gedankt wird. Da dankt man dem Ehepartner, was er einem geschenkt hat oder dass er überhaupt da ist. Da werden Kinder sich bei ihren Eltern bedanken oder bei den Großeltern. Da wird sehr viel gedankt. Sogar noch viele Briefe nach Weihnachten geschrieben, um sich zu bedanken. Das finde ich gut. Wenn ich feststelle, dass Gott mir seinen Sohn in Jesus schickte, den ich heute in meinem Herzen haben kann, dann sage ich vielen Dank, das freut mich. Danken ist im Glauben keine verlorene Zeit, sondern ich denke, dass es die Atmosphäre des Glaubens fördert. Ich will da noch ein Beispiel gebrauchen. Ich bin kein Fachmann auf diesem Gebet, ich habe es gelesen und hoffe, dass es stimmt. Wenn Gärtner einen Treibhaus haben und züchten Tomaten zum Beispiel im Winter dort, dann können sie mit einem Trick erreichen, dass ihre Tomaten dicker werden als sonst, indem sie der Luft dieses Treibhauses künstlich CO2 zusetzen. Und dann kriegen sie ganz dicke Tomaten durch diesen Kohlenstoff. Viel dicker als sonst. Und ich würde das mal vergleichen damit, wenn unser Glauben intensiv auch aus Dank besteht, dann werde ich geistlich, jetzt nicht dicke Tomaten kriegen, sondern geistlich einfach wachsen. Ich meine oft, vielleicht Sie auch, dass Bitten bei Gott das Wichtigste sei. Ich denke, Danken ist genauso wichtig, weil es diesen Glauben fördert. Weihnachten ist ein Fest des Dankens, ein Fest der Geschenke und das schönste Geschenk ist Christus. Ich meine, dass wir für all die Geschenke danken können. Ich vermute, dass kaum einer unter uns ist, der irgendein Geschenk verweigert. Wenn er ein Päckchen kriegt, der dann draufschreibt, Annahme verweigert und es zurückgehen lässt. Ich meine, einmal wird es den Absender sehr beleidigen wahrscheinlich und ich müsste schon ein sehr schlechtes Verhältnis zu dem haben, der es mir schickt, wenn ich die Annahme verweigern würde. Wenn Gott seinen Sohn schickt, ist die Frage, sage ich Danke oder Annahme verweigert. Und ich freue mich, dass in Christus uns so viel geschenkt wird und möchte jeden von uns ermutigen, ihm persönlich zu vertrauen und an diesem Abend mit ihm einmal zu reden. Kein Geburtstag ist gut ohne das Geburtstagskind. Und Christus ist dieses Geburtstagskind, wenn auch ein ewiger Sohn Gottes. Ich glaube, dass wir ihn loben können und all die Schätze, die Gott uns in ihm schenkt, täglich erfahren. Herr Jesus Christus, du weißt, wer unter uns dich kennt und deshalb wirklich sein Leben dir weiht, auch wenn da vielleicht noch Dinge zu ordnen sind. Du weißt, wer viel von dir hört, der dich aber nicht kennt, den segne ganz besonders, dass er dich annimmt, dass er in dir verwurzelt. Und wer bisher ganz ohne dich leben wollte, den segne doch, dass er spürt, wie herrlich du bist und dass du ihn nicht hinausstößt, sondern einlädst. Hab Dank für dieses Weihnachtsfest. Schenke, dass es uns Freude macht und dich ehrt. Amen.